Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, weite, schöne Welt. Heute ist der 23. Juni 2021 und bei dem Wetter bin ich sehr gespannt, was unser Chefmeteorologe Andreas Popp heute dazu zu sagen hat. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, ganz viel kann man vom Wetter gar nicht sehen, weil wir nämlich einen starken Nebel haben draußen. Genau genommen, wir liegen etwas erhöht. Das könnten auch Wolken sein, die gerade hier durch diesen Berg ziehen. Aber wir sehen auf jeden Fall relativ wenig. Aber heute Nacht hat es geregnet, das war gut so. Die Gärten sind wirklich wieder richtig schön nass. Und heute Nachmittag gibt es Sonne. Den nächsten Tagen werden wir dann auch erwarten. Wunderschöne Sommertage, 22, 25 Grad. Viel wärmer wird es hier auch im Normalfall nicht. Und darüber bin ich sehr froh. Ich höre, was da in Deutschland gerade mit der Hitze los ist. Insofern bin ich da ganz froh drüber. Also, wir haben einen schönen Tag heute zu erwarten.
Also, Hitze haben wir schon auch hin und wieder. Manchmal geht es bis 30 Grad. Und um ehrlich zu sein, finde ich das dann auch mal ganz schön. Und die Natur macht, wie sie es will, solange der Mensch nicht eingreift, ist alles in Ordnung. Wir fangen mal heute gleich an. Wir haben wieder eine ganze Menge Meldungen. Andreas, gestutzt haben wir beide heute, als wir bei unserem allerersten Frühstückscafé in die Bild-Zeitung geschaut haben. Und da wird berichtet über Sachsen. Und da heißt es, die neue Corona-Schutzverordnung gilt vom 1. bis zum 28. Juli. Und das bedeutet, auch bei Inzidenz 0 bleibt die Maskenpflicht bestehen in Geschäften, bei körpernahen Dienstleistungen, unter anderem beim Friseur, in Bus und in Bahn. Andreas, jetzt haben sich ja schon eine ganze Menge Leute impfen lassen, damit sie ein normales Leben wieder führen können. Und jetzt diese Neuerungen, also es heißt auch in Sachsen, wer derzeit draußen die Abstandsregel von 1,50 Meter nicht einhalten kann, muss ebenfalls draußen Mundschutz anlegen.
Ja, also es fehlen einem die Worte. Es hieß noch vor kurzem, wenn wir eine Inzidenz haben von 100, mal abgesehen davon, was ich davon halte, aber die Inzidenz von 100 wäre dann so weit, dass man lockern könnte und dann schon ohne Maske. Mittlerweile war es dann irgendwann auf Inzidenz 30. Jetzt haben wir eine Inzidenz 0. Das heißt übrigens aus meiner Sicht no Covid. Und jetzt müsste man natürlich überlegen, was macht man jetzt? Also damit ist doch die Sache komplett erledigt. Aber man macht einfach weiter. Aber das Allerspannendste finde ich, dass die Menschen mitmachen. Das ist das Allerspannendste. Sie gehen tatsächlich in Restaurants, sitzen da, haben eine Maske, lüften kurz die Maske nach oben, um den Löffel reinzuschieben, weil sie ihre Nudelsuppe reinhauen sich und damit ist die Sache erledigt. Das ist für mich das Unfassbare, wie man Menschen innerhalb von 1,5 Jahren komplett durchverändert. Nicht durchimpft, sondern durchverändert.
Heiko Schrang hatte heute eine Sprachnachricht eingestellt, wo er völlig fertig war, weil er am Wochenende irgendwo, war es Berlin-Brandenburg in der Ecke, essen war in einem Restaurant draußen und er sagt, die Menschen saßen da fast alle mit Maske, was er eben auch nicht verstehen kann. Ja, und die Frage ist halt wirklich, und das muss man ja ganz logisch fragen dürfen, warum sollen Menschen jetzt im Hochsommer bei nahezu Inzidenz 0, weil das ist es in Sachsen, die Zahlen sehen richtig gut aus, unter 10 sind sie ungefähr und da sollte ja die Testpflicht dann auch reduziert werden. Warum sollen die Menschen im Hochsommer, wo es knackige 30 und mehr Grad hat, draußen Masken tragen, wenn doch versprochen wurde von den Politikern, von den sogenannten Experten, ja, ihr müsst alles tun, damit die Inzidenz fällt und fällt, da müsst ihr alles tun. Und jetzt, also ich meine, wenn man diese Inzidenzzahlen ernst nehmen will, wir gehen jetzt einfach von der Grundlage mal aus. Und jetzt haben wir null. Warum, Andreas, was ist es? Will man die Menschen aus Prinzip weiter in den Gehorsam zwingen, Will man sehen, wie weit man das Ding noch überdehnen kann? Will man seine willkürliche Macht weiter ausbauen?
Tja, also ich kann es ja gar nicht anders interpretieren, als dass man Angst hat, dass die Menschen die Maske wieder ablegen, dann wieder eine ausreichende Sauerstoffversorgung bekommen, um dann wieder klar denken zu können und sich dann ohne Maske eventuell auch zu treffen und zu unterhalten. Ich glaube, man hat eine regelrechte panische Angst davor, dass die Menschen die Masken absetzen, weil dann die Kommunikation wieder beginnt und die würde sich wieder erneuern und dann würde der gesamte Schwindel hochgehen. Und was wir hier ja jetzt erleben, ist ja etwas, was historisch gesehen ja einmalig ist und also zumindest sehr selten ist, dass solche autoritären Systeme aufgebaut werden und man wundert sich über die Menschen mit der Maske. Die Arme sind ja noch unten zum Glück, aber unterm Strich gesehen wirkt es schon mittlerweile in einer Abrichtung. Die Filme von 1984 über George Orwell sind eigentlich gar keine Science-Fiction mehr, die einen schocken, sondern die kommen einem ja schon fast vor wie ein Heimatfilm mit Rudolf Brack aus den 50ern im Verhältnis zu dem, was wir jetzt hier gerade erleben.
Ja, es wäre lustig, wenn das alles nicht so traurig wäre. Und wir hatten uns neulich unterhalten. Ihr wisst ja, ich bin diejenige, die für die Mutter-Kind-Bindung einsteht und die auch dafür einsteht, dass Kinder, solange es geht, gestillt werden. Selbst die WHO empfiehlt bis 2 Jahre und darüber hinaus kann man gerne auch noch weiter stillen. Das hat absolut nur Vorteile für Mutter und Kind übrigens. Und damit würde auch wegfallen diese Nuckelflasche, von der abgeleitet ja auch der Schnuller entwickelt wurde. Und dieser Schnuller und die Nuckelflasche, die schiebt man den Kindern ja in den Hals, ohne zu fragen, was hat das Kind wirklich, welches Problem, ist ihm langweilig, hat es Hunger, hat es Durst, hat es ein Kuschelbedürfnis, hat es ein bisschen Angst. Also ich meine, das kann man, wenn man sein Kind gut kennt, kriegt man das sofort raus. Aber das wird ja gar nicht gefragt, sondern zack, der Schnuller kommt rein. Mit anderen Worten, bei jedem Problem, das du äußerst, ist es mir egal, halt die Klappe. Andreas, der Schnuller ein Vorläufer der Maske?
Ja, mit Sicherheit spielt das in unserer heutigen Zeit eine Rolle. Das heißt, alle Abdeckungen des Mundes, die führen offenbar auch zu bestimmten seelischen Erinnerungen in uns. Also wenn wir wissen, dass in der Zeit der massiven Sklavenhaltung dieser perfiden Strukturen, die wir hatten, damals auch diese mit irgendwelchen Mundschutzmasken rumlaufen mussten, damit sie die hohen Herren nicht ansteckten. Oder wenn wir zurückgehen noch weiter ins Mittelalter, wo man dann mit den in Pest- und Cholera-Zeiten die Menschen stigmatisierte mit Masken. Ich glaube, dass unsere Seele sich erinnert. Wir sind ja von der Reinkarnation überzeugt und ich glaube ganz einfach, dass unser Körper natürlich mit einem Gehirn ausgestattet ist und dieses Gehirn erinnert sich nur an die Dinge, die wir erlebt haben in diesem Erdengang seit unserer Geburt. Unsere Seele erinnert sich allerdings, weil sie auch vorher schon in anderen Körpern war, auch an die Zeiten davor. Das sind dann Empfindungen, die da aufpoppen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das passt in diesem Fall, auch wenn es unser Name ist. Also das heißt also, in dem Moment erinnert sich die Seele und dann entsteht natürlich auch ein unterdrücktes Gefühl und dann zieht man sich zurück und dann wird man klein, man verliert an Selbstbewusstsein, man wird ja wie ein Kind, wie du schon sagst, in eine Kinderkarre gelegt und dann heißt es so, Fresse halten, Schnuller rein und Ruhe ist. Und genauso geht man mit den Menschen ja auch um. Sogar mit den Abgeordneten. Mittlerweile ist ja sogar eine kleine Oligarchie im Parlament, die sich als Regime herauskristallisiert hat und selbst die ganzen Abgeordneten oder wie ich sie nenne, die Abgehefteten, die haben ja quasi übertragen gesehen auch alle einen Schnuller im Mund, egal ob sie die Maske nun gerade tragen oder nicht.
Ja, es ist sehr interessant, wenn man Hans-Joachim Marz, dem Psychiater aus Halle, dem langjährigen Klinikchef der Diakonie in Halle zuhört, der ja auch sagt, die Menschen, die ja gerade, also wir wissen ja, dass wir in den ersten 3 Jahren die Prägung für das ganze Leben bekommen. Das, was wir hier an Erfahrung verarbeiten, das steuert unser Leben. Das heißt, wenn wir abgerichtet werden beim ersten kleinen Muckser, den Schnuller oder die Schnullerflasche in den Mund zu bekommen, dann werden wir praktisch fix und fertig geprägt. Auch er hat das in seinen Analysen trefflich dargestellt. Wir werden darauf geprägt, wenn jemand kommt, der mehr oder weniger die Macht über mich hat, das ist die Mutter oder der Vater, wenn man Kind ist, und diese Person ordnet an, Ruhe hier, Der Mund wird zugemacht und es kommt kein Mucks mehr raus. Egal, ob das Kind zum Beispiel auch Angst hat, dann wird das Kind darauf fürs ganze Leben geprägt. Und wenn wir uns beispielsweise die Schlafgewohnheiten von Babys und Kleinkindern ansehen, die in Deutschland immer noch gang und gäbe sind, durch schaurige Werke wie Jedes Kind kann schlafen lernen, wo einem gesagt wird, lass dein Kind ruhig schreien. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen abgemildert worden, aber über viele Jahrzehnte hieß es, mach die Tür zu, lass das Kind schreien, also nicht nur in dem Buch, sondern in anderen Werken auch. Und völlig verunsicherte Mütter haben das gemacht. Die haben den Kindern den Schnuller in den Mund geschoben und haben die Kinder bei Dunkelheit in panischer Angst und Trostlosigkeit über Stunden schreien lassen. Und das wird ja bis heute auch gemacht. Nur die, die hören auf die Mahnungen und Warnungen der Bindungsforscher und der Kinderärzte, wissen inzwischen, welche fatalen Folgen das für die Persönlichkeit des Menschen haben kann. Andreas, und das sind Methoden, die auch in Deutschland besonders hier angewendet wurden in der Kindererziehung. Das ist vielleicht jetzt, was wir so sehen, wenn du sagst, die sitzen da alle und machen das freiwillig mit, das sind vielleicht Folgen.
Naja, das sind die Obrigkeitshörigen, die dahinter stehen und man kann sich davor selbst nicht freimachen. Ich denke da an meine Zeit, in dem Anfang der 80er Jahre, ganz am Anfang, sind meine beiden Söhne geboren worden. Und ich weiß noch damals, als man dann sich auf diese Geburt vorbereitete, dann kaufte man die Zeitschrift Eltern, dann ging man auf irgendwelche Kurse, da lernte man, dass also zum Beispiel Muttermilch oder heute sollen wir ja Menschenmilch sagen, etwas ganz Schlimmes ist und auch Schwermetall belastet und so weiter. Damals schon, Anfang der 80er, 81 war das. Und dann hatte man schon die Sorge, dass man sein Kind mit Muttermilch vergiften könnte. Und man lernte dann, dass man dann von Humana oder irgendwelche anderen Dinger da so adaptierte oder teiladaptierte Muttermilch dann lieber geben sollte, weil das den Kindern besser tat. Und was haben wir gemacht? Wir haben es geglaubt, weil auch da die Obrigkeitshörigkeit da war, weil wir auch schon in unserer Kindheit in diesen Mechanismus, wie Johanna Hara und ihre nachfolgenden Tipps, die sie gegeben hat, an die Mütter mit drin waren. Und so hat sich das ja weiter tradiert. Und das war für uns alle, ja auch für uns nicht ganz einfach, sich da wieder rauszuholen. Aber jeder kann es, wenn er möchte. Jeder kann es, wenn er nämlich das Problem erkannt hat, warum er so ist, wie er ist. Wenn er erkannt hat, was es für Probleme gibt zwischen Mutter und Kindern und Vater und Kindern. Ich habe das von mir selbst erlebt und habe das erkannt an dem Buch von Alice Miller. Das Drama des begabten Kindes, ein wunderbares Buch, woran ich erstmal erkannte, dass meine Kindheit durchaus Fragen aufwarf, weil man geht ja durch sein Leben und sagt, ich hatte eine wunderbare Kindheit. Und wenn man Bücher sieht von Biografien, dann fangen die alle an, die Menschen, wenn sie ihre eigene Biografie schreiben, große Meister, große Literaten. Ich bis zum 14. Lebensjahr verbrachte ich eine glückliche Kindheit im Hause meiner Eltern, da auf dem Land und so weiter. Und dann beginnt die eigentliche Biografie. Die ersten 3 Jahre können natürlich gar nicht beurteilt werden, aber die ersten, was weiß ich, 14, 15, 16 Jahre, die dahinter stehen, die schon 2 Seelenphasen beinhalten, die bleiben dann außen vor. Und das sind die entscheidendsten Jahre im Vorfeld, nämlich die ersten 2, 3 Jahre.
Ja, es ist interessant, dass gerade du auch solche Erkenntnisse hast. Nun muss man wirklich sagen, wenn der Mensch in dieser Matrix ist, wenn er durch die Umerziehungsschulen, Mühlen, Universitäten gejagt wird und wie jetzt natürlich erzogen wird zum Gehorsam, wieder logischen Denkens und auch wieder besseren Wissens. Weil wir wissen, dass diese Masken zum Beispiel, diese Maskenpflicht jetzt weiter aufrechterhalten wird, auch bei Inzidenz 0 mehr oder weniger. Das widerspricht dem logischen Denken. Es widerspricht jedem gesundheitlichen Standard, weil wir wissen, Masken tragen übersäuert. Und wir müssen dringend an unserer Ernährung arbeiten, dass wir viel Gemüse, viel Grünzeug essen oder auch basische Tees wie Brennnessel oder Pfefferminztee trinken, damit wir unseren Körper dem etwas entgegenzusetzen haben, was da an Einfluss auf unsere Gesundheit genommen wird, mal abgesehen von der Angst und Panik, die geschürt wird seit 1,5 Jahren. Das heißt, wenn man in dieser Matrix ist, ist es natürlich sehr schwer, selbst zu erkennen und zu sagen, wow, Jetzt aber Alice Miller, ich meine, dieses Alice Miller Buch ist Gold wert, weil man praktisch durch seine eigene Kindheit durchgeführt wird und sieht, wo die Defizite sind, weil sie all das erlebte Kinderleid aufdeckt und sagt, schaut mal, ihr braucht euch selbst das gar nicht weiterhin schön zu reden und zurechtzulegen, als ob es so sein musste. Es hat etwas mit euch gemacht. Es hat Veränderungen in euch angelegt, die euer gesamtes Verhalten heute steuern. Und das sind sehr tief liegende Prozesse, die natürlich nicht so einfach mal zu knacken sind.
Ja, und der Knackpunkt liegt natürlich aus unserer Sicht dann darin, wir sind geprägt durch eine Welt der Gelehrten. Ich will das gar nicht mit Doppel-E, sondern ruhig mit EH nennen. Die Gelehrten sind diejenigen, die uns erklären, dass sie über unglaubliches Wissen verfügen, und das ist falsch. Ein Gelehrter muss kein Wissender sein. Wissen kann man nur erfahren und erlangen durch eigenes Erleben. Gelehrte sind die Menschen, die Informationen von einem Oberlehrer übertragen bekommen, transferiert bekommen, und sie lernen es, aber damit haben sie noch kein Wissen, sondern sie haben lediglich diese Lehre auswendig gelernt. Man muss tatsächlich das Wissen selbst erfahren. Wenn man sich den Finger verbrennt an der heißen Platte, dann weiß man, dass es heiß ist. Wenn man es erklärt bekommt, dann weiß man es nicht, sondern man hat es lediglich gelernt. Und genau hier liegt der Knackpunkt, dass wir lernen müssen, dass die Gelehrten von den Wissenden lernen müssen. Und die Wissenden sind nicht unbedingt diejenigen, die akademische Grade haben, sondern die über ein großes Wissen aus ihrem Leben, das aus vielen Erdengängen besteht, dass sie dort unglaublich viel Wissen angesammelt haben. Das findet man in der Seele wieder und lässt sich abrufen über die Intuition. Und du hast gerade mit der Logik argumentiert. Logik kommt von Logos. Logos heißt das Wort, daher kommen die Logopäden. Es heißt aber auch Gott. Und wenn wir das erkennen, dass Logik auch etwas mit den Schöpfungsgesetzen zu tun hat, und wir nicht darauf achten sollten, ob jemand irgendwo an einer Registrierkasse sitzt, vielleicht sogar mir und mich verwechselt oder froh ist, dass er überhaupt irgendeinen Job hat, vermeintlich minder bemittelt ist, er aber ein Hochwissender sein kann, während ein anderer mit 3 Doktortiteln geschliffenes Wort tatsächlich eigentlich nur ein Gelehrter ist, aber nicht wirklich über Wissen verfügt. Und dann ist die Lehre tatsächlich auch mit Doppel-E manchmal zu sehen. Aber die führen uns, und das ist die Obrigkeitshörigkeit, die aufgebaut ist. Und das war damals bei meinen Kindern so. Wir haben nicht darauf vertraut, dass man selbst weiß, wie man mit Kindern umgeht, dass man selbst empfindet, wo das Kind hingehört, und das ist nicht hinter Glaswänden und getrennt von der Mutter, sondern logischerweise zur Mutter. Das weiß man. Da brauche ich keinen, der mir erklärt, dass das falsch ist.
Ja, aber leider wird dir immer was anderes erklärt durch die Medien, denen ich hier auch einen schweren Vorwurf machen muss, seit vielen Jahren, die einfach politisch korrekt das nachbeten, was vorgegeben wird, nämlich, dass die Kinder so früh wie möglich in die Fremdbetreuung gegeben werden, damit Muttern weiter Karriere machen kann, wieder arbeiten kann, alle Steuergesetze so ausgerichtet sind und auch nur die Mutter finanziell, also wirtschaftlich besser gestellt wird, die ihr Kind weggibt, die nämlich nicht zu Hause bleibt. Die zu Hause bleibt, die erfährt finanzielle Abwertung, gesellschaftliche Abwertung, weil man die Nase rümpft und sagt, boah, ist die faul. Was, die sitzt nur zu Hause rum. Dabei, wenn eine Frau 1, 2, 3 Kinder zu Hause großzieht, den Haushalt führt, sie Schwerstarbeiterin ist, weil sie nämlich einen 24-Stunden-Job hat und man ihr auch nicht die Entscheidungsfreiheit gibt, nämlich zu sagen, okay, das, was ungefähr ein Kita-Platz in Deutschland kostet, zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Monat, das Geld geben wir dir, wenn du gerne zu Hause bleiben möchtest. Und ich sage immer, wenn man der Frau nur die Hälfte dieses Betrages anbieten würde, würden viele, nicht alle natürlich, aber viele bei ihren Kindern bleiben, weil nämlich die innere Stimme dies sagt. Und da wollte man ja den deutschen Frauen in den letzten Jahrzehnten von Seiten der Politik und Medien klar machen, dass dies ein überflüssiges Rabenmutter-Symptom wäre, dem die armen Frauen anheimgefallen wären durch irgendwelche Indoktrinierung. Und ja, da müsst ihr selber durch. Da muss jeder Einzelne Mut haben, sich durchzusetzen. Aber diese Kinder, mit denen man ja doch ein Leben lang verbunden ist, für die kann man Mut haben und die darf man verteidigen, wie eine Löwenmutter ihre Jungen verteidigt. Ich glaube, wenn wir das wieder erlernen, dann und auch erkennen, wie richtig es ist, dann fangen wir an, als Gesellschaft auch wieder gesunden zu können.
Ja, und deshalb können wir heute davon ausgehen, dass diese staatlich unterstützte, medial auch verbreitete Schändung der Kinderseelen, und das sage ich jetzt ganz bewusst, denn wenn ein Kind in seinem Potenzial sich nicht entwickeln kann, wie es die Natur vorsieht, sondern es gehindert wird durch staatliche Mechanismen und Framing, indem man sagt, um Himmels Willen, lass dein Kind schreien, sieh auf gar keinen Fall die Bedürfnisse deines Kindes und wenn, werden sie so falsch dargestellt, dass durch Frühsexualisierung und so weiter die Kinder dann schon von vornherein mehr oder weniger verkorkst werden. Und genau das ist das Problem, was da ja entsteht. Und man erkennt ja, dass alles auf dem Kopf steht. Aber wer das jetzt sagt, was ich hier schon sage, der ist ja schon wieder Nazi. Aber das ist ja mittlerweile auch ein inflationärer Begriff, der da mittlerweile aufgetreten ist. Nein, ich glaube ganz ernsthaft, in dem Moment, wenn die Mütter sich um ihre Kinder kümmern würden und könnten und die Kinder dadurch zu starken Persönlichkeiten würden, dann wären sie natürlich auch systemkritisch und würden sich auch nicht alles sagen lassen. Wir sehen es anhand der Tatsache, wie Heiko Schrang beschreibt, dass die Leute mit Masken reingehen zum Essen und einfach sich nicht dagegen wehren, in irgendeiner Form sogar bei einer Inzidenz von null die Polizei durchgreift, wenn ich draußen ohne Maske rumlaufe. Daran erkennt man das Ergebnis. Das ist übrigens der Beweis dessen, was wir hier gerade über den Kindheitsumgang hier beschreiben.
Ja, und wir kommen zu dieser Meldung zurück aus Sachsen. Es sind ja dann doch die störrischen Sachsen, die nicht alles mit sich machen lassen. Und die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping hat sich beschwert, dass etwa 5000 Sachsen ihre Zweitimpfung haben sausen lassen. Sie vermutet heftige Nebenwirkungen bei der Erstimpfung und sie warnt natürlich im selben Zug vor einem unvollständigen Impfschutz. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es noch ein paar Leute, die spüren, okay, die erste Impfung hat mich bereits aus den Latschen gehauen, das tue ich meinem Körper nicht nochmal an.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer mehr Kenntnisse dazu. Die Menschen lassen sich ja nicht impfen, weil sie Angst haben vor der Krankheit. Sie lassen sich auch nicht impfen, weil sie der Politik vertrauen, sondern sie wollen raus wieder aus dieser Einschränkung in ihr altes Leben zurück. Sie wollen wieder ihre Grundrechte, das sind tatsächlich Grundrechte, aber Freiheit wird ja mittlerweile als Privileg ausgelegt und auch das fressen die Leute. Das wollen sie wieder haben, um mehr geht es nicht.
Ja, die Frau Köpping, diese sächsische Gesundheitsministerin, sieht die Herdenimmunität noch ein ganzes Stück weit weg und sie sagt, sie erkenne dort eine mangelnde Impfbereitschaft. In einigen Regionen, unter anderem im Erzgebirge, liegt zudem die Akzeptanz des AstraZeneca-Impfstoffes bei null.
Ja, also interessanterweise, bei einer Inzidenz von null davon zu sprechen, dass die Herdenimmunität noch nicht erreicht ist, ich weiß nicht, was man braucht, um Ministerin zu werden dort, aber das kann man ja wirklich nur mal einfach auf sich wirken lassen. Nochmal Inzidenz von null, das heißt keine Ansteckung, keine mehr da, keine Pandemie mehr da, alle Daten sind weg. Selbst mit den manipulierten Zahlen bekommen sie keine Inzidenz mehr hin. Und jetzt heißt es, die Herdenimmunität dagegen ist noch gar nicht erreicht gegen das, was nicht mehr da ist. Ist doch irre.
Was mir aber auffällt dabei, ist folgende Frage, die gar nicht gestellt wird und auch nicht beantwortet wird. Wenn da 5000 Leute sind in Sachsen, die ihre Zweitimpfung sausen lassen, dann scheinen das ja 5000 Leute zu sein, die eine destruktive Erfahrung mit ihrer Erstimpfung gehabt haben, weil die haben sie ja bekommen. Es sind ja keine Impfgegner, die haben sich ja impfen lassen. Müsste man eine solche Reaktion der Menschen nicht ernst nehmen? Müsste man nicht nachfragen, okay, wirklich 5000 Leute haben heftige Nebenwirkungen gehabt? Da muss man doch die Impfung in Frage stellen. Da muss man doch die Impfung untersuchen. Da muss man die Impfung einstellen zum Schutze der Menschen. Und die Frage ist, warum macht man das nicht? Wo bleibt Fürsorge? Wo bleibt der Dienst am Menschen, fürs Volk? Wieso zieht man das Ding so eisern durch? Ich meine, das ist doch die Frage.
Ja, es werden ja überhaupt keine Fragen gestellt. Allein die Tatsache, dass man Auffrischungsimpfungen braucht, ist ja schon eine Absurdität, wie es der ehemalige Vizepräsident von Pfizer als Pharmakonzern ja deutlich gemacht hat. Einmal geimpft ist immer geimpft.
Michael Jeden,
das hat er ganz deutlich gesagt. Wer also mal gegen irgendetwas geimpft wurde im Jahre 1998 und ein ähnliches Virus. Das braucht übrigens gar nicht mal identisch sein, sondern das kann Abweichungen haben von 20% und trotzdem erkennt der eigene Abwehrmechanismus des Körpers, oh, da war schon mal was, da gehen wir gegen an, das gehört hier nicht her. Es werden ja überhaupt keine sinnvollen Fragen mehr gestellt, sondern es ist jetzt hier tatsächlich ein Impfregime an der Macht und dieses Impfregime hat seine entsprechenden Politiker, hat seine entsprechenden Wissenschaftler und seine entsprechenden Medien mittlerweile übernommen. Das muss man ja ganz einfach so sehen. Das ist ja mehr oder weniger ein Erwerbsprozess, der da stattgefunden hat. Und so dient man halt den neuen Herrschaften. Und das sind halt die NGOs und die daran gehörigen großen Kapitalsammelbecken. Also ich meine, das kann man wirklich nicht mehr als Verschwörungstheorie abtun, denn die gehen ja einer nach dem anderen alle auf.
Ja, und eine weitere Meldung, Science Files, hatte ein YouTube-Video veröffentlicht, sehr interessant. Da ist ein langjähriger Klinikchef, ein Chefarzt, 22 Jahre war er im Dienst eines Krankenhauses, der jetzt in die Rente gewechselt ist. Und der kam dort zu Wort, Dr. Thomas Sarnes. Und er sagt unter anderem Folgendes, das Video ist gelöscht worden, deswegen bringt man jetzt ein Transkript auf den Markt, damit man wenigstens noch weiß, was der Mann gesagt hat. Also er habe gewusst, als es losging mit Covid-19, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehe, als es geradezu verboten wurde, Verstorbene auf der Suche nach der Todesursache zu obduzieren. Darüber haben wir letztes Jahr so unendlich viel berichtet. Er sagt, Politiker und Scheinwissenschaftler, die nichts, aber auch gar nichts von Medizin verstehen, beherrschen den öffentlichen Diskurs. Weiter sagt er, das Schüren von Angst und das Stiften von Verwirrung könne nicht die Grundlage von Entscheidungen sein. Und er sagt, die größte Enttäuschung, das sind die Kollegen, die den Mund halten, gute Miene zum bösen Spiel machen. Und ihnen sagt er wörtlich, lasst euch nicht von der Politik an der Nase herumführen. Und er ruft sie dazu auf, dafür zu sorgen, dass sie auch in Zukunft noch mit erhobenem Haupt und ohne Scham darüber, dass sie in der Zeit der großen Hysterie den Mund nicht aufgemacht haben, durch die Straßen gehen können.
Ja, was hier ganz wichtig ist, ist dieser Satz, dass es von Scheinwissenschaftlern, Scheinmedizinern gesteuert wird. Das heißt, die Menschen, die hier ganz maßgeblich in den politischen Entscheidungen involviert sind, Herr Professor Drosten zum Beispiel, ist kein Arzt, er ist kein Mediziner. Er ist Epidemiologe und er hat sogar ganz offen mal in irgendeinem Interview gesagt, wenn Sie krank sind, kommen Sie bloß nicht zu mir, ich bin kein Arzt. Also das ist ganz wichtig. Und wenn genau eine andere Gruppe als die medizinische Gruppe, das heißt Medizin ist ja schon ein Fachstudium, habe ich mal gehört, und da muss man ziemlich lange für lernen. Und wenn das jetzt quasi unter dem Tisch gekehrt wird, weil ein Virologe drüber steht, der nicht aus der Medizin kommt, der nicht aus der Branche kommt und auch die Expertisen nicht hat, aber Entscheidungen über ein Fachfeld, welches er nicht kennt, nicht studiert hat und auch nicht versteht offensichtlich, dann wird das Ganze sehr deutlich, was er hier macht, dieser gute Oberarzt oder Chefarzt.
Dr. Sarnes, ja, und er hat eben übrigens nicht gesagt, dass sie später darüber schamlos schweigen müssten, wenn sie den Mund nicht aufgemacht haben, sondern den Mund nicht aufgebracht haben. Und das, finde ich, ist in diesem Fall gerade dem Zusammenhang mit diesem Schnuller, unsere Privatthese hier, ist es hochinteressant, weil wenn du einen Schnuller im Mund hast, bekommst du den Mund nicht mehr auf, dann kannst du nichts mehr sagen.
Ja, und das ist genau das. Also die Ärzte, die heute auch aktiv sind, hervorragend aufgestellt sind, erfolgreich sind, in der Karriere ganz oben sind, auch das sind Schnullerkinder meistens gewesen. Und auch die sind in derselben Abrichtung und auch obrigkeitshörig gegenüber, obwohl sie wissen übrigens, gegenüber einer politischen Kaste, von der sie wissen, dass sie keine Ahnung haben, gegenüber einem Epidemiologen, von dem sie genau wissen, dass er von Medizin keine Ahnung hat. Und trotzdem sind sie obrigkeitshörig. den, zum Beispiel Herrn Drosten, dass also beispielsweise die Ärzte selbst sich einem Herrn Drosten unterstellen, weil sie nämlich der Meinung sind, das ist einer von den Oberen, das ist die Obrigkeitshörigkeit. Ja, Herr Lauterbach oder Herr Karl Lauterbach natürlich auch, der da natürlich aus dem Nichts, aus dem Nirvana, er war ja eigentlich ein No-Name und hat sich jetzt über diese Corona-Krise richtig etablieren können und ist ja heute ein ganz wichtiger Mensch. Und ich denke, der hat auch Angst, dass die Corona-Krise irgendwann vorbeigeht. Ich meine, sie ist ja vorbei. Nochmal, Inzidenz null alleine in Sachsen. Aber dann ist er natürlich irgendwann wahrscheinlich wieder in der Versenkung verschwunden, wo er herkommt.
Also, um es nochmal klarzustellen, Christian Drosten ist Virologe.
Ja, Virologe, habe ich gesagt.
Okay, alles klar, habe ich nicht gehört. Ich habe einen Schnuller im Ohr gehabt gerade.
Er ist kein Arzt, habe ich gesagt.
Kein Mediziner.
Kein Mediziner.
Okay. Ja, und dieser Dr. Sarnes, um das noch zu Ende zu bringen, er sagt, diese Impfhysterie widerspricht jedem medizinischen Grundwissen. Diejenigen, die sich impfen lassen wollen, tun dies in der Regel auf Basis eines mangelhaften Wissens. Sie wissen nichts über Verunreinigungen, fehlende Daten zur Sicherheit der Impfstoffe, die Dauer der Wirkung, dass Impfung nicht mit Schutz vor Ansteckung verbunden sein muss, das wissen sie alles nicht. Und dass sich nach Impfung für sie nichts ändert, das ist ihnen offenbar auch nicht bewusst, wie wir ja jetzt auch in Sachsen sehen. Die Impfung von Kindern, sagt er zum Schluss, ist eine zynische Absurdität. Warum soll man gesunde Menschen, die gerade ihr Immunsystem trainieren, daran hindern, das zu tun, indem man sie krank macht, in der Hoffnung, dass sie als Reaktion auf die Erkrankung gesund werden und vor einer Krankheit geschützt sind, die für sie keinerlei Risiko darstellt. Also das vielleicht noch als Abbinder zu diesen sehr wichtigen Aussagen von diesem Herrn Dr. Thomas Sarnes. Man kann darüber denken, wie man möchte, aber da im Mainstream nur, es löst sich so langsam ein bisschen etwas, so langsam kommen frühere Verschwörungstheorien jetzt als ernstzunehmende Informationen in den Mainstream. Ich frage mich, Andreas, wenn jetzt so langsam diese ganzen Verschwörungstheorien über PCR-Tests, Verunreinigung, fehlende Wirksamkeit und so weiter, über die Masken, wenn all das jetzt doch langsam in der Bürgermittelpunkt der Gesellschaft gerät und viele Menschen, also gerade auch die Impffolgen, viele Menschen sind jetzt schon geimpft, dann ist es ja gar nicht möglich, dass die sich diese Informationen näher anschauen, weil sie es nicht ertragen können.
Ja, das dürfte wohl so sein. Die Menschen sind natürlich so schnelllebig in der heutigen Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute in einer Tageszeitung mehr Informationen drinstehen, als vor 200 Jahren ein Mensch in seinem ganzen Leben erfahren hat. Das darf man nicht vergessen. Da wir aber uns von den Menschen vor 200 Jahren oder auch davor wenig unterscheiden, sind wir nicht in der Lage, diese Datenflut zu verarbeiten. Und also werden wir mit diesen Datenfluten, das wird genutzt, dann dermaßen mürbe gemacht, damit wir nur noch die Überschriften und die Fazits lernen und die geben uns dann die Mächtigen vor. Und wenn Sie dann zum Beispiel sagen, dass die Menschen, die vor einem Jahr bereits auf diese gesamten Probleme, die wir heute als bewiesen sehen können, die vor einem Jahr das bereits alles erklärt hatten und auch schon bewiesen haben, die aber als Verschwörungstheoretiker oder eben halt als Sonstiges dann noch bezeichnet wurden, da gibt es ja viele, viele abwertende Begriffe, dass dieser Begriff damit in die Stigmatisierung geführt hat. Und wenn jetzt diejenigen, die damals die Stigmatisierung durchgeführt haben, also die Denunzianten von damals, sich heute hinstellen und sich als investigative Journalisten darstellen, indem sie dasselbe behaupten, was die Menschen, die sie vor einem Jahr denunziert haben, jetzt genau das Gleiche nämlich machen und stellen sich dann noch da als ganz große Journalisten, die eben halt offen und ergebnisoffen forschen, dann wird das Dilemma richtig klar. Weil bei dem Normalbürger, der ehemals Stigmatisierte bereits abgerichtet ist, da kommt jetzt keiner auf die Idee und sagt jetzt beispielsweise, Liebe Frau Herrmann, lieber Herr Popp, wir haben uns geirrt. Es tut uns leid. Sie haben bereits vor einem Jahr schon recht gehabt. Und ich kann nur empfehlen, geht auf den Telegram-Kanal Eva Herrmann offiziell. Die sind offenbar viel schneller und viel, viel weiter. Oder ein Herr Reitschuster oder ein Herr Kaiser, beispielsweise Gunnar Kaiser, der schon lange darauf hingewiesen hat, mit einfachen Gedanken, wie die Welt tatsächlich läuft. Auch die werden jetzt nicht hofiert und als die Ehrlichen und als die Gradlinigen und als diejenigen dargestellt, die gleich erkannten, in welche Richtung es ging, sondern die bleiben weiter diffamiert und die ganzen Diffamierer bleiben weiter an der Macht. Und das ist eine charakterliche Auslese, die wir haben in allen Führungspositionen, ob Politik oder Journalismus oder sonst wo.
Ja, oder ich nenne mal KenFM, der gleich ganz abgeschaltet wird oder gehackt wird, oder Heiko Schrang, der bei YouTube gelöscht wird, oder Oliver Jannich, der bei YouTube erst geshadowbanned und gelöscht wurde. Das sind alles, jeder dieser Genannten hat seine Klientel, die ihm folgt. Und all diese Leute werden natürlich in einem Zuge, auch Michael Wendler, es gibt einige Aussagen, die wir absolut bei ihm nicht teilen, aber er macht auch Aufklärungsarbeit. Alle werden sozusagen in eine Ecke verschoben. Und es wird einen späteren Zeitpunkt geben, an dem Licht ins Dunkel geleuchtet wird und vieles dann klar wird. Aber ja, ich hoffe, dass das für viele nicht zu spät ist. Wir kommen mal zum Thema Lieferengpässe, Andreas. Wir berichten die ganze Zeit darüber, auch seit über einem Jahr, auch durch viele Hinweise, die du so von Whistleblowern bekommst, wie die Lage wird. Viele Menschen konnten sich vorbereiten. Auf jeden Fall, Fakt wird jetzt sein, dass Papiertaschentücher und Toilettenpapier auch teurer werden wird, weil das Holz halt teurer wird. Aber wir haben vor allem ein Problem jetzt weltweit, und das wird immer größer, dadurch, dass in Südchina die Häfen jetzt dicht machen. Also nicht nur, dass eine langsame und verschleppte Abfertigung dort vor Ort ist, sondern die machen dicht. Das heißt, hunderte Containerschiffe, die auch Waren liefern sollen, auch natürlich nach Übersee, die kommen nicht raus und kommen nicht rein. Und was ist schuld daran? Ein Ausbruch von Covid-19 in der südchinesischen Provinz Guangdong. Und der hat also zu akuten Überlastungen in den Häfen geführt. Und infolgedessen haben sich wichtige Lieferungen von Vorprodukten und Gütern in die ganze Welt verzögert. Vor allem, und das ist jetzt besonders wichtig, weil hier sich etwas abzeichnet, was als Szenario deutlicher wird. Vor allem auch die Agrarbranche ist betroffen. Aus China kommen unter anderem, das berichtet Agrar heute, das Portal, sehr viele Vorprodukte für die Herstellung von Mineraldünger und Agrarchemie. Wir wollen jetzt nicht über Sinn oder Unsinn der einzelnen Düngersorten und der Agrarchemie sprechen, das wäre ein anderes Thema, sondern wir möchten nur darüber sprechen, dass das Zeug weltweit eingesetzt wird, damit die Pflanzen wachsen. Und die bereits bestehenden massiven Probleme der globalen Lieferketten werden dadurch jetzt weiter verschärft, weil nämlich der Lebensmittelanbau dadurch ins Stocken gerät. Und das Ganze wird jetzt noch verstärkt durch ein politisches Szenario, was Weißrussland angeht. Das hat Thomas Röper für uns übersetzt und bei sich eingestellt. Nämlich, er sagt, die EU-Sanktionen gegen Weißrussland werden zudem zur weltweiten Verknappung von Lebensmitteln führen, denn aus Weißrussland werden 20% der Kaliumsalze gedeckt. Kaliumsalze sind ein wichtiger Pflanzendünger. Weißrussland ist einer der größten Produzenten und Exporteure der Welt. Und wenn die EU den Import weißrussischer Kaliumsalze verbietet und den Bedarf bei anderen Anbietern auf dem Weltmarkt deckt, dann werden andere Regionen der Welt unweigerlich einen Mangel an Düngemitteln erleiden, zumal wenn die EU auch den Transit weißrussischer Kaliumsalze durch die EU verbietet.
Ja, und das Ganze fügt sich natürlich in das Gesamtbild ideal ein. Beginnen wir mit China, mit dem Hafen. Du hast jetzt mehrere Themen angesprochen. Wenn Sie beispielsweise jetzt sagen, wir können jetzt nicht mehr die saubere Infrastruktur der Lieferungen vollziehen aufgrund eines Covid-19, dann bedeutet das, dass natürlich jetzt eine weitere Stockung der Lieferketten passiert, weitaus schlimmer, als es dort in der im Suezkanal durch die Evergreen, die dort gelegen hat, passiert sein kann. Dadurch entstehen natürlich extrem hohe Kosten für das Container-Nutzen. Das heißt, die Preise für die Transporte steigen extrem nach oben. Das führt natürlich logischerweise zu extremen Lebensmittelsteigerungen, weil die Kosten umgelegt werden müssen auf die Verbraucher. Das trifft vor allem natürlich die ärmsten Länder der Welt, die Drittländer. Wir sehen ja durch diese Shutdown-Maßnahmen alleine, sterben ungefähr 130 Millionen Menschen mehr an Hunger, laut UN, als es vor der Shutdown-Krise war. Das Ganze wird dann auch noch mit Humanität und mit Gesundheit argumentiert. Es ist eigentlich unfassbar, was da eigentlich abläuft. Aber was wir hier merken ist, wenn die Lebensmittelpreise immer mehr steigen, Lebensmittelknappheit immer größer wird und wir diese Versorgung der Menschen mit der normalen konventionellen Landwirtschaft, die ich übrigens auch anzweifle, aber wir könnten es natürlich ändern, indem wir zum Beispiel sagen, wir machen ökologischen Ackerbau, indem wir Stilllegungsflächen auflösen und würden dort wieder einen vernünftigen Ackerbau betreiben, so wie das früher möglich ist. Die Erde ist in der Lage, uns Menschen zu ernähren. Komplett. Wir sind nicht zu viele. Wir sind einfach nur zu blöd, weil wir nicht merken, dass einige wenige ausschließlich die Rendite rausziehen wollen auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Aber das große Ziel ist, die kommunistische Partei hilft damit, dass die Menschen irgendwann in Hungersprobleme kommen, in Hungerprobleme. Und dann wird das Thema eines Fahrzeugs oder von Urlaubsreisen und so weiter komplett in den Hintergrund treten, weil die Menschen tatsächlich Angst um ihre Grundlagen des Lebens haben müssen. Und hier sehen wir, dass offenbar die chinesische kommunistische Partei auch einwirkt, zum Beispiel auf den europäischen Raum, der dann natürlich irgendwann in diese Digitalisierung und genau in die chinesischen Mechanismen eingepasst wird. Gleichzeitig China in der Großinvestitionsphase in Europa ist, die Häfen aufkauft, die Industrie aufkauft, die Infrastrukturen aufkauft und so weiter. Und alle helfen letztlich mit. Und wenn man das einbindet ins World Economic Forum, International Financial Forum, welches auch in Peking ansässig ist, dann wird das Bild plötzlich groß, wie diese gesamte Einweltpolitik in eine Richtung geht.
Ja, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf diese Meldung von Thomas Röper hier von Medienspiegel zurückkommen. Er hat einen russischen Beitrag dazu übersetzt. Da wird zitiert Belaruskalia mit dem Satz, eine solche Maßnahme, wenn die EU dieses Import- und Transitverbot für weißrussische Düngemittel verhängen wird, dann wird es zu einer Verknappung von Kalium auf dem Weltmarkt und zu höheren Weltmarktpreisen für Lebensmittel führen. Also das weiß die EU auch. Du sagst gerade, es passt alles irgendwie zusammen. Ein Schelm, der dabei Böses denken möchte. Hier heißt es weiter von BPC, Belaruskalia, das weißrussische Kalium macht mehr als 20% der weltweiten Exporte aus. Die Begrenzung einer so bedeutenden Liefermenge wird unweigerlich zu einer unumkehrbaren Verknappung von Kalium und einem starken Anstieg der Preise für diese Art von Dünger führen. In der Folge werden die weltweiten Lebensmittelpreise steigen. Und weiter heißt es, die künstliche Schaffung eines schweren Kaliumdefizits würde die internationale Ernährungssicherheit untergraben, wäre ein garantierter Rückschlag für die globale Landwirtschaft und würde Milliarden von einfachen Menschen auf der ganzen Welt ernsthaft Schaden bringen. Sie bezeichnen es als die künstliche Schaffung eines schweren Defizits.
Ja, das sehen wir ganz deutlich. Also die Ziele sind offenbar anders. Und hier wird dann ein Lukaschenko als Diktator aufgebaut, der zum Beispiel keine Shutdown-Maßnahmen eingeführt hatte und alle Menschen in ihrem Freiheitsdenken selbst entscheiden konnten. Es wurde nicht verboten, Masken zu tragen, es wurde aber auch nicht angeordnet und es war verboten, keine zu tragen. Das sind im Prinzip nicht unbedingt diktatorische Maßnahmen, wenn ich das mal vergleiche mit der westlichen Welt. Frau Merkel, die ja erklärt, dass wir eine demokratische Wertegemeinschaft sind, die es zu verteidigen gilt, sagt im nächsten Moment aber auch, wie sauber und wie effizient China läuft und dass wir unbedingt ran müssen, dass wir eben halt auch in diese Stabilität reinkommen. Und das bedeutet eben die Abschaffung der Freiheit. Also wir sehen eine völlige Verkehrung aller Vorzeichen. Diejenigen, die als Diktator bezeichnet sind, sind mittlerweile die Freiesten. Und diejenigen, die die Freiheit nach vorne propagieren, sind eigentlich mittlerweile die Diktatoren. Da wird dann argumentiert, dass also ein Flugzeug heruntergeholt wurde, zur Landung angeblich gezwungen. Da gibt es viele Diskussionen in Weißrussland, während das in Deutschland, in Europa und in der westlichen Welt durchaus üblich ist, dass Flugzeuge zwangslanden müssen, wenn da irgendwelche unliebsame Personen drin sind, unliebsame, die man dann da rausholt. Also diese Doppelmoral ist wirklich schwer zu verstehen.
Ja, es ist deine Ansicht, die du hier äußerst. Da gibt es gewisse Zusammenhänge, die sind nachvollziehbar, aber diese Diktatorenbezeichnung, so dass, ja gut, ich meine, die westliche Presse bezeichnet ja tatsächlich Herrn Lukaschenko und Herrn Putin als gefährliche Diktatoren.
Ja, also ich meine, ganz ehrlich, Herr Biden hat sogar Herrn Putin als Mörder bezeichnet. Also wenn das tatsächlich demokratische Werte sind, die da dargestellt werden, da muss ich natürlich schon mal hinterfragen dürfen.
Darfst du. Auf jeden Fall wird die endgültige Entscheidung, ob die EU diese Sanktionen gegen Weißrussland verhängen wird, morgen am 24. Juni getroffen. Also achtet bitte auf die Schlagzeilen. Morgen senden wir ja nicht. Und wenn dem dann so ist, wenn diese EU-Sanktionen tatsächlich verhängt werden sollten, dann solltet ihr bei jeder Biotomate, die ihr habt, die Samen rausholen, also die Kerne trocknen und als euer eigenes Saatgut zurechtlegen. Genauso wie ihr zusehen solltet, dass ihr Saatgut für Zwiebeln habt, dass ihr genügend Kartoffeln habt, die ihr euch anbaut, dass ihr euer eigenes Gemüse anbaut, denn das wird der Weg sein, um die nächsten Jahre irgendwie zu überstehen. Das ist meine persönliche Meinung. So, Andreas, wir kommen zu einem Artikel von einem sehr weit entwickelten Denker unserer Zeit. Der ist Volkswirtschaftler, Professor Dr. Christian Kreis, hat auch Wirtschaftsgeschichte studiert und ist jemand, der dir schon öfter aufgefallen ist durch seine treffsicheren Analysen. Christian Kreis hat einen Artikel veröffentlicht, ich glaube bei Epoch Times, ich stelle das gleich noch klar, wo das war, und der sagt, die Schulden der Schwellenländer haben Potenzial für eine Weltwirtschaftskrise, aber ungeahnten Ausmaßes, nämlich so, wie wir es noch nie hatten. Und er zitiert das im Mitte Mai veröffentlichte Papier des Institute for International Finance, das ist eine globale Vereinigung von Finanzinstituten und Lobbyorganisationen der Finanzindustrie. Dieser Bericht heißt Global Debt Monitor und ist in dem vierteljährlichen Raster erschienen, wie weltweite Schulden analysiert werden. Und demnach stiegen die Schulden weltweit vom ersten Vierteljahr 2020 an bis zum jetzigen Vierteljahr 2021, also dem ersten, um 36 Prozentpunkte auf 360% vom Weltsozialmarkt, einem neuen All-Time-High. 360% der Weltwirtschaftskraft heißt, der Großteil der arbeitenden Bevölkerung der Erde müsste etwa 3,5 Jahre lang ohne Lohn und Brot arbeiten, um die Schulden an die Gläubiger, das sind im Wesentlichen die oberen 10% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung sogar zurückzuzahlen. Mit etwas gesundem Menschenverstand betrachtet, kann und wird das auch nicht stattfinden, sagt er.
Ja, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, 360% der Wirtschaftskraft weltweit im Durchschnitt. Das ist das arithmetische Mittel, das muss man auch ganz klar sagen. Das bedeutet, dass wenn ich ein Unternehmen habe zum Beispiel, welches einen Umsatz macht von 100.000, nicht ein Gewinn. Der Gewinn, der liegt vielleicht, wenn es hochkommt, bei 10.000. Nur ein Umsatz von 100.000, das dieser Umsatz, darauf eine Schuld draufsteht von 360.000. Das heißt, das Unternehmen hat 360.000 Euro Schulden bei 100.000 Umsatz und vielleicht nur 10.000 Gewinn. Kurz, ich habe 10.000 Gewinn, den ich nachher rausnehmen kann aus dem Unternehmen und auf diese 10.000 Gewinn 360.000 Schulden. Daran merkt man spätestens, wie weit das auseinanderklafft. Und genau das ist der Punkt. Wir haben es geschafft, durch diese Shutdown-Maßnahmen solche menschenverachtende Ergebnisse zu erzielen, die vor allem die Drittländer und die sogenannten Schwellenländer betrifft. Vor allem sind das Türkei, Brasilien und so weiter, die extrem hochgeschossen sind. Wenn wir uns die Türkei ansehen beispielsweise, die momentan mit ungefähr, ich glaube, 600 Milliarden verschuldet ist, übrigens auf Dollarbasis, und sie verdienen ja ihre, wie heißt sie nochmal, Lira, türkische Lira, dann bedeutet das, sie müssen auf der Basis der türkischen Lira jetzt in Dollar zurückzahlen. Und wenn wir wissen, dass die türkische Lira sich mehr als halbiert hat ungefähr, dann bedeutet das, sie müsste das Doppelte an Wirtschaftskraft aus der Türkei aufbringen, um dieselben Schuldenlasten zu bezahlen wie noch im letzten Jahr. Und das führt natürlich zu gigantischen Ausfällen und natürlich zu Staatsbankrotten, die dazu führen könnten. Und das muss man sich einfach klar machen. Wenn es allein in der Türkei um 600 Milliarden geht und wir uns mal zurückerinnern im Jahre 2008, dass die Krise der Lehman Brothers Pleite, die Weltwirtschaft, Weltfinanzkrise verursacht hatte, auch die Höhe gerade mal von 600 Milliarden hatte. Da sehen wir, dass alleine die Türkei, deren Auslandsschulden in Dollar dasselbe Potenzial haben wie die Lehman Brothers Pleite. Und das ist nur ein einziges Land, was dahinter steht. Also das Finanzsystem steht tatsächlich am Abgrund, aber könnte morgen schon einen großen Schritt weiter sein.
Ja, ein Schritt vor dem Abgrund könnte natürlich in der Tat schlagartige Veränderungen bringen. Andreas Christian Kreis führt hier mehrere Länder auf, Südafrika, Indien, Mexiko, überall. Du hast Türkei jetzt gerade schon genannt, ich greife nochmal Indien auf. Da sagt er, in Indien mit seinen etwa 1,35 Milliarden Einwohnern erhöhten sich die Gesamtschulden vom ersten Quartal 2020 zum ersten Quartal 2021 um 11 Prozentpunkte auf 183,5% vom BIP, das sich 2019 auf 2.870 Milliarden Dollar belief. Die Fremdwährungsschulden des Landes betragen 10,8% vom BIP und damit sind es 310 Milliarden Dollar.
Ja, und das ist genau das, was ich sage. Und das geht dann in die Billionen. Und wenn diese Billionen jetzt nicht mehr zurückgezahlt werden können, noch einmal, in dem Moment, wenn die Verschuldung der Staaten überproportional steigt durch die Shutdown-Maßnahmen und die Wirtschaft dadurch auch überproportional zurückgeht, dann bedeutet das, dass die Währung damit an Stabilität verliert. Wenn aber ein Land wie Indien, die jetzt in Rupies bezahlen, ihre Schulden über den IWF bekommen, das heißt, sie haben dort die Schulden aufgenommen über das Bankenstruktursystem, was dahinter steht, dann bedeutet das, dass sie in Dollar zurückzahlen müssen. Hat sich der Rupie aber jetzt meinetwegen halbiert in der Kaufkraft gegenüber den anderen Währungen, bedeutet das, dass die doppelte Wirtschaftskraft jetzt fließen muss an die Gläubiger. Die Gläubiger sind ja die Banken, weil die glauben, daher kommt der Begriff Gläubiger, die glauben ja, dass sie es zurückbekommen. Mit anderen Worten, viele Schwellenländer und Drittländer sind davon bedroht, ihre Schulden nicht mehr bezahlen zu können. Und das führt natürlich auch im Rückschluss auf einen Crash des gesamten Finanzsystems. Aus diesem Grunde wird wahrscheinlich dieses Polygon, Cyber-Polygon im Juli jetzt in Gang gesetzt, das durch das World Economic Forum, wo man dann über einen Cyber-Angriff dann uns erklären wird, dass deshalb das Finanzsystem kaputt gegangen ist und wir dann eine neue kryptische Weltwährung, eine digitale Weltwährung oder ich sage mal, eine neue Währung bekommen, die nur noch digital abläuft. Und dann wird man uns eine solche Story verkaufen. Das ist genau wie mit dem Coronavirus, was man jetzt plötzlich brachte, zufällig, als die Finanzwirtschaft der Welt sowieso wieder am Abgrund stand. Und dann kommt zufällig ein Coronavirus daher. Und dann kann man plötzlich über eine solche Ablenkung tatsächlich von den Ursachen natürlich sich jetzt entsprechend ablenken lassen. Das ist das, was dahinter steht. Das ist komplex, aber nicht kompliziert.
Christian Kreis kommt auch auf das Thema Anstieg der Lebensmittelpreise zu sprechen. Auch hier mahnende Worte. Er sagt, in vielen der aufgeführten Länder gibt es einen beachtlichen Anteil von Menschen, die sehr geringe Einkommen und teilweise erhebliche Mühe haben, tagtäglich über die Runden zu kommen. Laut dem letzten Bericht der Food and Agriculture Organization of the United Nations zu den Lebensmittelpreisen vom 3. Juni 2021 sind die Lebensmittelpreise weltweit seit Juni 2020, also seit einem Jahr, stark angestiegen. Sie lagen im Mai 2021 um 39,7% über dem Niveau von 2020 im Mai. Einen solchen starken Preisanstieg gab es in den letzten 60 Jahren nur selten, so Kreis. Lebensmittel sind heute inflationsbereinigt, beinahe so teuer wie noch nie in den letzten zwei Generationen. Lediglich um das Jahr 1974 waren sie für etwa zwei Jahre um gut 10% teurer als heute. Das bedeutet für viele Menschen in Entwicklungsländern, dass das Essen in den letzten 12 Monaten deutlich teurer geworden ist und weiter laufend teurer wird.
Ja, in den 70er Jahren, da spielten natürlich ganz andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die sogenannte Währungsschlange in Europa, dass verschiedene Währungen Europas sich zu festen Wechselkursen entschieden haben und so weiter. Aber letztlich führt es tatsächlich dazu, dass jetzt, nachdem die Angst vor dem Virus, die Angst vor dem Klimawandel, die Angst vor Überschwemmungen, die Angst vor Naturkatastrophen, die dann ersetzt wird, dann plötzlich durch die Angst vor Hunger. Und das sind dann natürlich existenzbedrohende Situationen. Und die Verelendungsangst ist eine der größten Ängste, die man haben kann. Und die lösten dann die anderen Ängste ab. Wir sehen also hier ganz klar nach der Psychologie der Massen, wie Gustave Le Bon das gemacht hat, oder in der Ponerologie. Ponerologie ist die Wissenschaft des Bösen. Das heißt, wie man mit Ängsten boshaftig, das kommt aus Goethes Faust mit Mephisto, wo der Pakt mit dem Teufel geschlossen wird, wo tatsächlich Böshaftigkeit die Ursache und die Agenda ist für eine Strategie der Politik, in denen man Menschen von einer Angst in die andere bringt, um sie damit gefügig zu machen. Und das gelingt, weil man immer noch mal einen drauflegen kann.
Ich möchte auch, dass ihr das hier richtig versteht, was wir machen, diese Analysen. Die dienen nicht dazu, dass ihr wie von Berlin aus schon gesteuert weiterhin in Angst versetzt werdet, sondern dass ihr, wir sagen immer wieder diesen Satz, dem Hungernden schenke nicht einen Fisch zu essen, sondern eine Angel, auf dass er sich den Fisch selber fängt. Das heißt mit anderen Worten, wachsamen Auges in diese Krise hinein. Wir sind schon mittendrin, durch die Krise hindurch. Ich stelle euch jetzt gleich, also das heißt dann oberhalb des Podcastes, ein Video ein von Wurzelwerk. Das ist eine junge Frau, die Pflanzanleitungen gibt, was man so alles noch pflanzen kann. Und sie gibt Hinweise, dass man eben jetzt im Juni sehr gut zum Beispiel noch Bohnen und Erbsen einsehen kann, Bohnen verschiedenster Sorten. Und auch das ist ganz wichtig, dass wenn ihr gute Bohnen und Erbsen habt, nehmt einfach ein paar raus oder einige mehrere, trocknet sie, dann habt ihr euer eigenes Saatgut. Das sind jetzt ganz wichtige Dinge. Ich meine, so haben unsere Vorfahren überlebt und wir werden wahrscheinlich auch in diese Zustände wieder hineingeführt werden. Aber nur der, der wachsam ist und flexibel und sich darum kümmert, der schafft das auch. Ja, genau, also Christian Kreis fasst hier zusammen, Andreas, dass die Schulden also in vielen verschiedenen Entwicklungsländern durch die Lockdowns von letztem Jahr oder seit letztem Jahr stark gestiegen sind. Gleichzeitig ist die Wirtschaftskraft deutlich gesunken. Eine hohe Arbeitslosigkeit ist entstanden. Etwa ein Dutzend Schwellenländer haben, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft, signifikant hohe Fremdwährungsschulden. sind dadurch bei sich verschlechternden Wechselkursen besonders gefährdet. Das ist hier nochmal alles sehr schön zusammengefasst, was du ausgeführt hast. Auch die Schulden können nicht zurückgezahlt werden. Er sagt, wir sprechen hier über Fremdwährungsschulden von deutlich über 2 Billionen Dollar. Dazu kommen die in den letzten 12 Monaten dramatisch steigenden Lebensmittelpreise plus 40% rund, die der ohnehin bereits durch die Lockdowns und schlimmen ökonomischen und sozialen Folgen stark gepeinigten Unterschicht dieser Länder weiter zusetzen. Also ist ja alles das auch, was dein bester Freund Klaus Schwab so angekündigt hat, was jetzt auf die Menschen zukommen könnte. Er sagt, das Fazit ist die Unfähigkeit eines oder mehrerer Schwellenländer, die Schulden zu bedienen, dass das ein Dominostein werden könnte, der eine ganze Kette weiterer Zahlungsausfälle auslöst, was schließlich zu einer globalen Finanzkrise führen könnte, die ja eigentlich schon da ist.
Ja, wobei man das mal auch ein bisschen relativieren muss. Grundsätzlich ist dem eigentlich gar nicht so nur Schlechtes abzugewinnen. Denn wenn wir zum Beispiel einen Privatinsolvenzfall haben oder wir kennen den, dann sind Leute, die sind massiv überschuldet und die können nicht mehr. Und was machen sie dann? Sie machen eine Privatinsolvenz oder auch Firmen, die dann pleite sind. Und einer, der privatinsolvent gegangen ist, der ist nach ein paar Jahren wieder glatt und kann wieder von vorn anfangen. Insofern kann ein Staatsbankrott übrigens auch ein Neuanfang bedeuten, wo es den Menschen anschließend wieder besser geht. Man hat aber hier nicht vor, eine friedliche, das kann man erkennen, Neustrukturierung des Finanzwesens in Gang zu setzen, sondern man lässt es crashen, ohne dass man sich darauf vorbereitet, was passiert mit den Menschen in dieser Phase der Insolvenz, wie kann man sie weiter ernähren, wie werden weiter die Renten bezahlt und so weiter. Also wer momentan zum Beispiel den Sparkurs fährt auf der wirtschaftlichen Seite, der hat aus meiner Sicht verloren. Diejenigen, die die meisten Schulden machen und ihre Infrastrukturen aufbauen, die Brücken erneuern, die Straßen neu aufbauen und so weiter, sind nachher die Gewinner im Falle des Staatsbankrottes, und diejenigen, die sparen und lassen ihre Infrastruktur mehr oder weniger marode in der Form, wie es jetzt ist, das sind die Verlierer des Ganzen.
Jetzt könnte aber jemand, der dir zuhören, das missverstehen und denken, dass der Andreas Popp alle Menschen auffordert, Schulden zu machen.
Nein, das auf gar keinen Fall. Ich rede nicht von privaten Schulden. Ich rede hier von staatlichen, öffentlichen Geldern, die genutzt werden. Und andere machen das hier. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, dass das System komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Wir sprachen gerade von 360% der Wirtschaftskraft, die Staaten verschuldet sind, diese Drittstaaten oder im Durchschnitt zumindest. Wenn wir uns mal vorstellen, als der Euro eingeführt wurde, da gab es eine Schuldenquote von maximal 60% des Bruttoinlandsproduktes. Das waren die Vorgaben von den Straßen, von den Verträgen von Maastricht, die man haben musste. 60%. Und gleichzeitig durfte die Neuverschuldung maximal 3% pro Jahr sein. Warum 3%? Weil man damals davon ausging, dass die Wirtschaft immer um 5% wächst ins Unendliche. Daran sieht man mal, auf welchem Niveau das Ganze gelaufen ist, nämlich auf gar keinem. Das heißt, 5% Dauerwachstum und 3 Neuverschuldungen sind nämlich genau 60% vom 5 Wachstum. 3 sind 60% von 5. Und da schließt sich dann diese Kombination. Und wenn wir dann eine 60%ige Schuldenquote haben und würden jedes Jahr um 3% die Verschuldensquote erhöhen, bei 5% Wachstum, dann würden die 60% Schuldenquote immer bleiben. Viel Worte jetzt um wenig, aber das ist wichtig. Wenn aber beispielsweise wir in Italien eine Verschuldensquote haben von 130-140%, und das sind noch weit höhere Quoten, die wir überall haben, wenn wir sie mal sauber berechnen würden, dann liegen wir alle weit darüber. Dann erkennen wir, dass das System komplett schon abgerissen ist und man nur noch im Rahmen eines Durchwurstelpragmatismus das Ganze laufen lässt, und das sogar mit, aus meiner Sicht, rechtsunstaatlichen Mitteln, um nicht zu sagen kriminellen Mitteln, zumindest ethisch kriminell, weil man hier mit den Schicksalen von Menschen spielt, die ihr Geld angelegt haben und ihre Zukunft auf das Geldsystem aufgebaut haben, in Form von Lebensversicherung, in Form von Sparguthaben, in Form von Guthaben auf den Banken. Und das sind alle die, die verlieren werden.
Ja, und viele hauen ab, viele wandern aus. Auch das sind Nachrichten, die uns ständig erreichen. Die Menschen wollen weg. Es gibt ein paar bevorzugte Länder, wohin sie gehen wollen. Hier in Nova Scotia, wo wir leben, in der Provinz am Atlantik, da gibt es jetzt eine, also wir haben ja hier enorme Lockerungsmaßnahmen. Hier dürfen jetzt endlich die Eigentümer von Häusern wieder in ihre Häuser zurückkehren. Das hat der Ministerpräsident hier verkündet und das tun jetzt auch viele. Und darunter sind auch einige, die sagen, am liebsten würden wir ganz weg aus Deutschland. Andreas, du bekommst ja auch immer wieder Fragen zum Thema Auswandern. Es sind ja auch andere, viele sitzen jetzt in Mexiko beispielsweise, gehen nach Paraguay, gehen nach Uruguay. Ja, was sagst du zu diesem Thema?
Ja, es sind unheimlich viele unterwegs. Ich habe ganz viele Telefonate und Skype-Gespräche aus Mexiko, aus Costa Rica, aus Panama, aus Brasilien, wo sich die Deutschen da fast die Klinke in die Hand geben und alle, die dies überhaupt können, momentan erst einmal verlassen. Die Länder, viele wollen hier nach Kanada, nach Cape Breton zum Beispiel kommen. Das sind natürlich die, die ich kenne. Und wir haben ja jetzt erkannt auch, das ist das, was mir damals schon mal ein Mensch erzählt hat, ein Rechtsanwalt aus Kanada hier, dass diejenigen, die hier Grund und Boden haben, eine erleichterte Einreise haben könnten im Krisenfall. Nicht Einwanderung, das ist etwas anderes, sondern Einreise. Und das sehen wir, dass momentan in der Politik diskutiert wird, diejenigen, die hier Grund und Boden haben, also ein Grundbuch haben, die haben die Möglichkeit, jetzt auch als Deutsche, auch zu Urlaubsreisen und so weiter, mit einer Beantragung entsprechend hier auch nach Kanada zu kommen. Und das ist dann tatsächlich der Vorteil, den man dann haben kann. Und wir merken, dass da momentan natürlich viel Nachfrage ist. Viele wollen raus aus Europa, sie wollen raus aus den Ballungsgebieten. Es gibt verschiedene Alternativen. Ich habe mich damals für Cape Breton entschieden, nach ganz langen Kriterien. Die habe ich auch in einem der Finanzpodcasts mal beschrieben. Kann man reingehen, Hashtag Andreas Popp Finanzfragen, was tun, einfach hintereinander geschrieben. Und da ist auch das Thema dann des Auswanderns mit beschrieben. Es gehen auch einige nach Paraguay beispielsweise. Es gibt viele Länder, die momentan gesucht werden. Übrigens auch viele nach Russland, finde ich übrigens auch sehr interessant. Viele ostdeutsche Bürger, die zum Beispiel noch in der Schule Russisch gelernt haben, die sagen, Mensch, warum gehen wir nicht jetzt rüber nach Russland und versuchen da unser Glück, weil dort die Freiheit eben doch anders empfunden wird als in Deutschland. Und das ist der momentane Trend, der dahinter steht.
Also ganz wichtig zu sagen, die gehen, die Deutschland jetzt den Rücken kehren, das sind allermeist die gut Ausgebildeten, die Akademiker, die Unternehmer, noch wohlhabende Menschen, die eigentlich Stützen der Gesellschaft sind, aber in diesem Wirrwarr nicht mehr zurechtkommen. Jetzt gibt es andere, die sagen, wow, ihr müsst bis zum Schluss da durchhalten. Für uns steht hier fest, wir können eigentlich vielleicht sogar mehr tun fürs Land, wenn wir unsere Arbeit hier machen und nicht ständig irgendwie unter Druck gesetzt werden, was ja anderen freien Kollegen des Öfteren schon passiert ist. Also es muss auch jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es auch keine Faustregel. Aber wichtig ist einfach zu wissen, dass Deutschland weniger wird. Übrigens auch die Geburtenzahlen gehen oder die Bevölkerungszahlen gehen zurück. Man hat das gerade veröffentlicht. Ich hatte das, glaube ich, auch schon eingestellt heute im Kanal. Und das sind eben noch weniger Geburten. Falls wir Zeit haben, kommen wir nachher noch drauf. Und es ist vor allem eben auch die Abwanderung. Ja, und man kann wirklich sagen, eine Sache, bitte schreibt uns nicht deswegen so nach dem Motto, kann man da jetzt einreisen, wie man will. Nein, man kann hier noch nicht einreisen, wie man will, außer man hat ein Haus oder man hat ein Grundstück, auf dem ein Haus ist. Aber und die nächste Frage, die jetzt hier immer kommt, ja, aber man kann ja nur noch geimpft reisen. Nein, das stimmt auch nicht. Hier können auch Ungeimpfte einreisen, die sich an eine 14-tägige Quarantänepflicht halten müssen. Wenn jemand für immer hierher kommt, das sind jetzt ein paar, die für immer herkommen wollen, dann bedeutet das für die, das ist auch wurscht, ob sie da in die Quarantäne müssen, weil sie bei einem negativen Test nur 3 Tage in ein Hotel gehen müssen, sind übrigens gute Hotels, und den Rest dann auch zu Hause absitzen können in der Quarantäne. Also nur das als Hinweis. Viele hören ja den Podcast, die hier in Nova Scotia oder in den Atlantikstaaten sich auch angesiedelt haben und das als Information. Also bitte nicht weiter schreiben, sondern einfach auf Nova Scotia Government gehen. Auf die Seite, da bekommt ihr die Infos.
Ja, genau. Also es sind natürlich auch viele, die irgendwann mal auswandern wollen und einfach sich vorbereiten und sagen dann, okay, ich schlage hier mal einen Pflock ein. Auch diese Möglichkeiten gibt es, weil es eben halt doch ein Vorteil ist, was die Einreise, nicht die Einwanderung anbelangt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wichtig ist ja überhaupt, dass wenn es mal kritisch wird, viele sagen zum Beispiel, ich will im Moment noch gar nicht weg, aber ich möchte mich ein bisschen vorbereiten. Auch das ist wichtig, aber das muss man sehr bedacht und ruhig angehen. Ich kann da gern auch immer in der Beziehung schon best beantworten, wie man sowas macht und so weiter, weil die Situation ist ja natürlich völlig anders, auch was Erwerb anbelangt, als es zum Beispiel in anderen Ländern ist. Also das ist wirklich wichtig. In Deutschland und Europa kann man das einfach überhaupt nicht vergleichen. Deshalb sind ein paar Grundwissen eben wichtig. Deshalb habe ich das im Finanzpodcast auch mal irgendwann beschrieben, vor einem Jahr oder wann das war, oder einem halben.
Ja, genau. So, jetzt geht's in ein neues Thema. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, ist kräftig bemüht, viel Geld auszugeben in die neue digitale Welt. Das hat sie gemeinsam mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, und vielen anderen Länderchefs ausgeheckt. Zu dem Thema kommen wir noch. Frau Merkel ist auf der BDI-Tagung aufgetreten und hat angekündigt, wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen ausgeben müssen. Die Themenbereiche, wo das Geld investiert wird, und da kann man wirklich sagen, ausschließlich, das sind Mikrochips, künstliche Intelligenz, Batteriezellen, digitale Identität, Klimaneutralität, also schöne grüne Zeit. Aber Andreas, Frau Merkel macht das, was du gesagt hast. Man soll jetzt in die Infrastruktur investieren.
Ja, aber das ist eine Infrastruktur, die offenbar nicht den Menschen dient, sondern der politischen Kaste dient. Wir sehen doch jetzt ganz eindeutig, wir haben auf der einen Seite ein Impfregime in Verbindung mit den ganzen NGOs, die wir kennen miteinander, und dazu gehört sogar die Europäische Union, die ja irrtümlicherweise immer als Parlament bezeichnet wird, aber niemals von den Bürgern gewählt wurde, die Menschen, die dort sind, sondern das sind dann wiederum Abgeordnete, die dann wieder aus den Nationalstaaten kommen. Und da liegt der eigentliche Punkt drin. Was wir vielleicht lernen sollten, wäre, dass die Freiheit das höchste Gut ist und nicht die totale Kontrolle. Und genau das findet hier statt. Und wir sehen ja, dass hier die EU eine Riesenrolle spielt. Und wenn wir uns den Artikel 23 des Grundgesetzes angesehen haben, bis ins Jahr 1990, wo ja das Gebiet beschrieben wird, der Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und da standen dann die alten Bundesländer drin. Und als dann die neuen Bundesländer dazu kamen, da wurde der Geltungsbereich des Artikels 23, wo das Grundgesetz gilt, mehr oder weniger dort rausgenommen. Und plötzlich steht dort drin, dass die Bundesrepublik eigentlich das oberste Ziel hat, in die EU einzufließen und auch ständig die Souveränität und die Nationalrechte an die EU abzutreten. Und wenn die EU wiederum eine Nichtregierungsorganisation ist, die durch viele Lobbyisten entwickelt wurde, die dann aber mit entsprechenden Statisten, Staat mit Doppel-A, also mit irgendwelchen Politikern, die rausgelobt wurden, dann dort zu sein, dann dort diese Organisation dieser Lobbyorganisation zu übernehmen, dann wird eigentlich deutlich, in welche Richtung es geht. Also eine Infrastrukturaufbau, das wäre vielleicht, wenn man die Straßen erneuert, die Brücken erneuert und eine ordentliche ökologisch saubere Landwirtschaft installiert in den vielen Stilllegungsflächen, damit die Menschen wieder ordentlich und ohne Verelendungsängste leben können, ein neues Geldsystem inszenieren, welches den Menschen dient, und zwar auf nationaler Ebene. Nur so kann das Geld den Menschen gerecht werden, weil verschiedene Mentalitäten auch ein entsprechendes, verschiedenes Geld brauchen. Geld ist nichts anderes wie als ein Maßanzug, und dieser Maßanzug, der muss passen zur Größe, Gewicht und Figur. Das findet nicht statt. Das ist völlig am Thema vorbei im Interesse der Menschen, aber ganz klar im Interesse der politischen Kasten und der entsprechenden Strukturen, die da drüber stehen.
Ja, des Umbaus der gesamten Welt im Prinzip. Es ist, wer das Buch The Great Reset, The Great Reset von Klaus Schwab gelesen hat oder da die Nase reingesteckt hat, der weiß, was das Ziel ist. Das ist der Umbau der Gesellschaft, und den kündigt Angela Merkel auch an beim BDI. Da hat sie zum Beispiel gesagt, wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen ausgeben müssen. Sie mahnte mehr Unternehmensinvestitionen an. Sie sagt, Unternehmen wie auch der Staat seien jetzt in der Pflicht. Wörtlich, ich will ehrlich sein, es gibt viele Bereiche, in denen wir ohne staatliches Geld gar nicht mehr in die Vorhand kommen. Das gelte etwa für die Mikrochip-Produktion, wo in Europa derzeit 40% teurer als in Asien produziert werde. Als weitere Bereiche nannte sie die Batteriezellfertigung, die Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und Cloud Computing. Ich will ganz offen sagen, sagt Frau Merkel wörtlich, es ist nicht so einfach, für den Bau eines Quantencomputers ein industrielles Konsortium zu finden. Und das hofft sie jetzt hiermit begründet zu haben.
Ja, alleine wenn sie sagt staatliches Geld, dann frage ich sie einfach mal, was ist eigentlich staatliches Geld? Dazu müsste man definieren, was ist eigentlich der Staat? Und das sind nämlich die Bürger, die dahinter stehen. Das heißt, Steuergelder werden zwangsumgeleitet durch eine Art Schutzgelderpressung. Man macht den Menschen Angst und dann müssen die Leute Geld dafür bezahlen. Und mit diesen Geldern werden dann die Mechanismen aufgebaut, mit denen die Menschen, die es bezahlen, ihre eigene Kugel mit der Kette am Bein zu finanzieren haben. Das ist das, was da eigentlich hintersteht. Und da kommt mir das Wort der Ponerologie tatsächlich wieder in den Kopf, was hier hintersteht.
Ja, die deutsche Industrie war auch nicht so ganz einverstanden mit den Forderungen. Jedenfalls ist es das, was nach außen gedrungen ist. Und die verlangen die Rahmenbedingungen für mehr Klimaschutz in den Unternehmen deutlich zu verbessern. Dringend notwendige Richtungsentscheidungen seien bisher ausgeblieben, sagt BDI-Präsident Siegfried Rußwurm. Es reiche nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben. Der Staat müsse schneller werden, fordert er, zum Beispiel beim Ausbau der Infrastruktur. Derzeit dauern Planungs- und Genehmigungsverfahren viele Jahre. In der öffentlichen Verwaltung gebe es haarsträubende Defizite bei der Digitalisierung, sagte Rußwurm. Grundlegende Standortschwächen müssten beseitigt werden. Schon heute würden in Unternehmen Entscheidungen über Produktionsanlagen 2045 getroffen. Bis dahin soll Deutschland nach den Plänen der Bundesregierung klimaneutral produzieren. Und Herr Rußwurm forderte außerdem mehr öffentliche Investitionen, denn Deutschland sei hier unter den Schlusslichtern in Europa. Mit anderen Worten, Andreas, die sehen das ähnlich und bauen auch auf den Staat.
Ja, das Allerschlimmste ist eigentlich, dass immer wieder diese sogenannte Klimaideologie dahinter steht, die nicht mehr hinterfragt wird. Und wenn man irgendetwas ständig wiederholt, dann wird das nicht mehr hinterfragt, sondern es wird als Axiom aufgebaut, als feststehend, als Pflock eingeschlagen und es ist irreversibel und das darf auch in keiner Form mehr in Frage gestellt werden. Aber wenn die Annahmen falsch sind, sind auch alle Ableitungen falsch. Und wenn wir nicht langsam darauf zurückkommen, diese Ideologien abzuschaffen und uns wieder ergebnisoffen der Wissenschaft zuzuwenden, die Versuche machen in der Praxis und daraus Theorien ableiten und nicht Theorien erfinden in ihrem Kopf und dann irgendwelche praktischen Versuche so aufbauen, dass sie möglichst nah an die errechneten Ergebnisse rankommen, die man glaubt, was rauskommen muss und die Dinge negiert, wenn man dann eben halt feststellt, dass was ganz anderes dabei rauskommt. Eine völlig verwirrte Welt, in der wir leben. Und das Ganze ist das eigentliche Dilemma, was hier so deutlich wird.
Ja, aber wir betonen es immer wieder und werden es auch nicht müde zu verdeutlichen. Wir befinden uns wirklich in einer ganz besonderen Zeit der Transformation. Die Welt wird umgestellt von, wie, Ponologen oder wie heißen die?
Ponerologen.
Ponerologen. Also das heißt, da stecken nicht nur gute Absichten dahinter, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Man versucht tatsächlich den Menschen von der natürlichen Seite des Lebens, dem seelischen Empfinden, dem Innenleben, Herz, Nieren und so weiter wegzubekommen und versucht aus ihm eine digitale Persönlichkeit zu machen, die vielleicht, wie Elon Musk sich das vorstellt, einer der Multimilliardäre dieser Welt, dass sie noch einen Chip ins Gehirn bekommen und dann mehr oder weniger mit prozessualen Abläufen in Verbindung gebracht und gesteuert werden können. Ja, und Andreas, man muss das durchhalten, viel in die Natur gehen, das ist immer wieder das Wichtigste, worauf wir hinweisen. Wir sind noch nicht am Ende dieser Sendung, wir haben noch einige Themen. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, geht raus in die Natur, verbindet euch mit dem Natürlichen, versucht, diesen Irrsinn wahrzunehmen, vorzubauen, was immer ihr könnt. Wir sprechen ja auch immer wieder über Blackouts, über mögliche Cyberangriffe, die ja schon flächendeckend ausprobiert werden und eventuell dazu führen könnten, dass das, was ihr in eurem Computer gespeichert habt, für euer Leben wichtig, dass das gelöscht werden könnte. Das besteht halt, wenn man auch gehackt wird, unter anderem. Das heißt, die wichtigsten Dokumente ausdrucken und ablegen, abheften und einfach auf einer ganz natürlichen Ebene Vorsorge leisten. Du hast zum Beispiel uns hier Funkgeräte, so Handfunken gekauft. Das haben die Nachbarn auch, dass man, falls hier überhaupt nichts mehr geht, dass man sich mit so einer Quäke verständigt und verbindet. Und ich habe jetzt gesehen, der Kopfverlag hat die auch. Wir werden die mal einstellen. Wofür ist das gut?
Naja, ich denke ganz einfach, dass irgendwann auch mal das Internet runtergefahren wird. Also darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass das wirklich passieren könnte. Und weil die Kontrolle über das Internet nicht in unerheblichem Maße oder im uneingeschränkten Maße möglich ist. Und da könnte man schon mal dicht machen. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir geistesgegenwärtig möglichst eine Vorsorge betreiben. Deshalb sagen wir, ein Funkgerät, mit dem man sprechen kann, auf UKW-Basis oder es gibt auch verschiedene, da braucht man einen Schein für normalerweise, aber ich sage mal, in diesen Krisen, von denen wir reden, da stellt da keiner mehr die Frage. Es gibt das gute alte CB-Funk und wenn die Berge nicht zu hoch sind beispielsweise, dann kann man über längere Distanzen, auch über Relaisstationen, das Funken wieder lernen. Das hat vor allem den Grund, dass wenn ich jemanden habe, der weiter weg ist, zum Beispiel auf der anderen Seite des Sees und ich habe keine Fahrmöglichkeit mehr, weil kein Benzin mehr da ist, dann kann ich zum Beispiel durchaus mit den Leuten drüben in Kontakt kommen, fragen, ob alles in Ordnung ist. Auch das kann schon mal ganz wichtig sein. Insgesamt gesehen sind diese Dinge, die wir hier bringen, natürlich entsprechend dem Titel der Sendung Stabil durch den Wandel. Und diese Nahrungsmittel und all diese Dinge sind eben wichtig. Diese Notstromversorgung, Wasserfilter, all diese Dinge sind wichtig. Viele von euch sind damit auch gut versorgt. Was wirklich entscheidend ist, wenn man alle diese Dinge, die wir hier besprechen, intellektuell betrachtet, die Entwicklungen, die Planungen, die Strategien, dann läuft alles auf irgendwie einen Horrorcrash hinaus. Aber es gibt noch die intuitive Seite. Auf der anderen Seite, es gibt nämlich die Schöpfungsgesetze. Und nach diesen Schöpfungsgesetzen kann nichts falsch laufen, sondern es läuft immer richtig. Und die Pendel, die hin und her schlagen, die lassen sich auch entsprechend beeinflussen durch ein richtiges Handeln, wenn man sich eben nicht dieser dunklen Macht der Ponerologen unterstellt, sondern wirklich im Gottvertrauen bleibt, das Licht am Horizont nicht verliert. Und das klingt nicht, das soll nicht klingen, wie für viele, die jetzt rein verstandesmäßig unterwegs sind. Jetzt gibt er auf und jetzt nach dem Motto, jetzt hilft nur noch beten. Nein, beten hat schon immer geholfen, wenn man gewusst hat, wie man es richtig macht. Und wenn man damit sich auseinandersetzt, wie wir es immer wieder auch darstellen und empfehlen immer wieder die Bücher im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, wo die Schöpfungsgesetze und deren Architektur beschrieben werden und wie man sich tatsächlich schützen kann. Und dann kann man auch wirklich entspannt sein. Und deshalb sind wir trotzdem gut gelaunt, auch in diesen schweren Zeiten.
Ja, und das muss man auch, weil diese Strecke geht zu Ende. Also die hat ein Ende. Das heißt jetzt nicht, dass für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte so ein Plan abläuft. Das werden sie nicht schaffen, das können sie nicht schaffen. Und ihr seht ja auch, wie dringlich alles gemacht wird, was man durchsetzen möchte. Wir sehen im Prinzip jetzt eins. Du hast es vorhin gesagt, die Inzidenzwerte versucht man irgendwie noch hochzuhalten, geht aber nicht. Man ist überall jetzt auch im Sommer ziemlich weit unten. Trotzdem heißt es zum Beispiel in Sachsen, dass die Maske weitergetragen werden soll. Heißt, Corona ist im Prinzip am Ende. Die Pandemie könnte man jetzt abblasen, weil viele andere Länder, in USA beispielsweise, sind fast alle Bundesstaaten inzwischen wieder geöffnet worden. Ein normales Leben läuft da und in vielen anderen Ländern auch. Aber Man hat sich doch irgendwie so ein Vehikel in der Hand behalten, Hammer and Dance immer auch mal wieder schließen zu können. Aber trotzdem, im Moment ist vieles offen und es wird nicht abgeblasen. Stattdessen wird jetzt der Klimanotstand, die sogenannte Klimawende, die in die Neutralität führen soll von CO2, die wird jetzt hochgejazzt. Und so ist es auch kein Wunder, dass wir heute eine Meldung lesen, dass in einem Klimasofortprogramm 8 Milliarden Euro verabschiedet wurden vom Bundeskabinett und auf den Weg gebracht. Und es soll gelten der Förderung energieeffizienter Gebäude. Das ist die größte Position, aber es gibt auch noch andere Posten, die da aufgezählt werden. Dieser Klimafinanzplan solle helfen, den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu fördern und die neuen Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Vor allem geht auch eine große Summe, wie gesagt, neben den energieeffizienten Gebäuden auch in einen klimagerechten sozialen Wohnungsbau und so weiter. Das heißt, jeder Häuslebauer, jeder Häuslebesitzer wird wahrscheinlich dann auch noch strengere energieeffiziente Auflagen, so nennt man das ja dann, bekommen, wird viel Geld bezahlen müssen, wird alles umstellen müssen. Wie viel Sinn das Ganze macht, auch die Abschaltung der Kohlekraftwerke und der anderen großen Energiegeber zugunsten von Wind und Solar, das wird ja von vielen Experten inzwischen mehr als angezweifelt.
Also meine Erfahrung ist ja jetzt relativ einfach, wenn ich sehe, dass im Mai letzten Jahres durch eine PR, eine Public Relation Maßnahme, die Menschen inszeniert durch das Innenministerium unter der Leitung von Herrn Horst Seehofer, eine Panikmache geschürt wurde, damit wir alle den Tod vor Augen haben und möglichst alle daran glauben, dass wir jetzt alle sterben, wenn wir diese ganzen Maßnahmen und diese Unterdrückungssysteme und auch diese Abschaffung der Freiheit nicht fahren, bis hin zum Ermächtigungsgesetz, wo ein kleines Impfregime gesteuert, beispielsweise durch eine oligarchische Gruppe unter der Leitung von Frau Merkel, die Macht übernahm. Und wenn ich jetzt sehe, dass das gar kein Thema mehr ist, und alle wussten übrigens, dass das damals auch schon kein Thema war, denn die Pandemie, die man aufgerufen hatte, die entstand ja auf einer veränderten Definition der Pandemie. Also vor 15 Jahren beispielsweise wäre das gar keine Pandemie gewesen, weil man zwar eine Ausbreitung hatte, wie das bei Grippeviren auch üblich ist, aber keine gefährliche Ausbreitung, was die tatsächliche Gefahr war. Stattdessen hat man Maßnahmen ergriffen, die dazu führten, dass, wie gesagt, 130 Millionen Menschen im Jahr mehr sterben an Hunger als vorher durch die Shutdown-Maßnahmen, nicht durch das Virus. Wenn ich sehe, dass wir mit Lügen überhäuft werden, mit Lügen. Wenn wir sehen, dass die Bettenbelegung der Intensivbetten und so weiter alles auf Lügen basieren. Wenn wir sehen, dass die mathematischen Strukturen vom RKI, Leopoldina und so weiter, diese Zahlen wild manipuliert wurden, also willkürlich verändert wurden. Aus welchem Grunde sollte ich jetzt die Klimadebatte glauben? Aus welchem Grunde sollte ich ihm glauben, dass das wirklich den Menschen dient, was man uns erzählt? Meine Erfahrung zeigt einfach, man kann ihnen nicht trauen. Und das war schon in den 70er Jahren, als die Sozialversicherungen geplündert wurden, warum heute die Probleme der Rentenversicherung so groß sind. Und man hat uns alles erzählt, das würde alles wieder gut laufen. Das ist ein durchgehendes System. Und wer an diese Parteiendemokratie immer noch glaubt, der soll es tun.
Also Andreas, man merkt, du bist ungehalten über all das, weil du wirklich schon fast ein bisschen am Ende bist mit deinem Latein, weil man kann ja nicht mehr als das, was auch logisch ist, zu versuchen, in die Zusammenhänge zu stellen. Aber im Moment läuft es halt in die Richtung.
Aber ich bin keineswegs am Ende mit meinem Latein. Überhaupt nicht. Ich sehe das nur ganz logisch. Wir reden über diese ganzen Dinge hier jeden Tag, weil sie das Tagesgeschehen beeinflussen. Und wir nutzen diese täglichen Nachrichten, die wir haben, um immer wieder darauf hinzuweisen, wie das gesamte Bild aussieht und vor allem, wie man sich entsprechend vorbereitet, dass man es durchsteht. Mit Vernunft und mit Logik kommt man bei den meisten Menschen einfach nicht mehr durch.
Ja, und ich möchte noch kurz auf einen gestrigen Artikel kommen. Da geht es um Österreich und die EU. Das hatte die Welt, glaube ich, veröffentlicht. Österreich bekommt 3,5 Milliarden Euro von der EU für den Wiederaufbau. Das wird jetzt Wiederaufbau genannt, Andreas, nach der Mikrobe. Was heißt denn eigentlich in dem Zusammenhang Wiederaufbau?
Ja, also man kann sich nur wundern darüber. Also ein Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, da war relativ deutlich zu erkennen. Die Häuser lagen in Schutt und Asche, die Maschinen waren kaputt, die Menschen hatten nichts zum Anziehen, sie hatten kein Dach über den Kopf und sie mussten sehen, dass sie irgendwie überlebten. Das ist ein Wiederaufbau. In dieser ganzen Corona-Diskussion ist in dieser Politik sind keine Maschinen kaputt gegangen, keine Gebäude zusammengebrochen, keine Bomben sind gefallen und wir sprechen jetzt von einem Wiederaufbau durch eine verfehlte Politik, die gemacht wurde, durch ein Virus, welches vor 15 Jahren überhaupt keine Beachtung gefunden hätte, aber jetzt in die politische Landschaft führt und genau reinpasst und so nutzt man das Ganze. Und jetzt spricht man von einem Wiederaufbau. Ich glaube, man kann den Menschen mittlerweile alles erklären im Durchschnitt. Sie werden nicht mehr fragen. Aber unsere Zuhörer, unsere Abonnenten, die wir haben, die fragen schon, denn deshalb hören sie uns ja auch gern.
Ja, deswegen ist es vielleicht sogar gut, dass es jetzt nicht schon 1 Million sind, weil dann würden wir unangenehm auffallen in Berlin und so können wir noch ein bisschen vor uns hin informieren, solange es noch geht. Wenn es übrigens nicht mehr geht, wenn wir mit Telegram ein Problem bekommen, auch das sei nochmal gesagt, dann bitte, ihr könnt euch jetzt schon eintragen auf meiner Webseite evahermann.net und zwar Eva-Hermann, nachdem wir mit Minus gesprochen haben, kamen viele Zuschriften, wir sollen nicht mehr Minus sagen, sondern www.eva-hermann.net oder eben die Wissensmanufaktur. Da könnt ihr euch eintragen in die Newsletter und dann seid ihr im Programm. Und noch der Hinweis, Telegram, das, was wir hier machen im Kanal, findet ihr 1:1 heute schon auf meiner Webseite, auch mit allen Recherchemöglichkeiten, Hashtags und so weiter, weil viele sagen auch, ich kann das Abendgebet nicht abspielen bei euch jetzt. Nee, nicht viele, also manche sagen das. Entweder ihr habt ein Problem mit eurem iPad oder was das auch ist, oder ihr geht einfach auf meine Homepage, da findet ihr unter Eva Hermann offiziell alles, was wir hier machen bei Telegram. Du wolltest noch was sagen?
Ja, also wichtig ist auch bei dem Programm, was wir haben im Internet, für diejenigen, die kein Telegram haben, dass sie es dann eben halt auch hören und sehen können, was wir hier genau machen. Und jeder Artikel und jede Veröffentlichung hat einen speziellen Nummerncode und den kann man dann auch als Link verschicken, also auf normaler E-Mail-Basis. Also wer also uns da ein bisschen weiter nach außen tragen möchte, der kann das eben halt auch über E-Mail machen. Und wenn einer sagt, ich habe kein Telegram, will es nicht haben, kein Problem, geht einfach auf eva-hermann.net und dann auf Eva Hermann offiziell und dann habt ihr genau das Gleiche auch da wie auf Telegram.
Bin ganz begeistert, wie schnell du lernst mit dem Bindestrich. Das ist.
Ich bin ja ein CIS.
Ach ja, der CIS, den hatte ich schon wieder vergessen, aber andere haben jetzt schon geschrieben, juhu, ich bin auch ein CIS. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dieser Österreich-Meldung, denn das war also ein Auftritt von Ursula von der Leyen in Österreich mit dem Herrn Kurz, dem Sebastian Kurz, diesem großen Mann, der da neben ihr stand, dem kleinen Persönchen. Und dann hat sie also ganz stolz gesagt, durch diese exzellente Zusammenarbeit zwischen Österreich und der EU schenkt sie jetzt sozusagen aus dem großen Topf 3,5 Milliarden für den Wiederaufbau. Das bedeutet für digitale Identität und Klimaneutralität. Dies Geld, welches aus dem 800 Milliarden Topf der sogenannten Next Generation EU stammt, ausschließlich für den europäischen Green Deal herausgegeben wird. Unter anderem auch für den CO2-Rückbau. Damit wird die Gesellschaft dann umgebaut, wie man es gerne möchte. Also wie gesagt, sie nennen es österreichischen Wiederaufbauplan und das brave Österreich wurde gelohnt, belohnt, der Geldsack über ihnen ausgeschüttet und auch das Steuersystem in Österreich soll jetzt an die neuen grünen Kernthemen angepasst werden, nämlich CO2-Preise, des Weiteren das Thema saubere Mobilität. Frau von der Leyen spricht von emissionsfreien Bussen und elektrischen Fahrzeugen, von Installationen von elektrischen Ladestationen überall in Österreich. All das sei kräftiger Rückenwind, sagt sie, auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Österreich sei absoluter Vorreiter in Europa. Also Frau von der Leyen ist sichtlich zufrieden. Und sie vergleicht diesen Wiederaufbau übrigens mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, also man wundert sich noch. Ich bin ziemlich sicher, dass Herr Kurz sogar ganz glücklich ist, dass er von Frau von der Leyen und ihrer gleichnamigen Truppe gelobt wird. Also das ist schon wirklich unglaublich und es tut mir wirklich leid.
Wie kann man eigentlich, wenn man jetzt schon beobachten musste, dass in vielen Ländern die E-Busse reihenweise explodiert sind, was ganz giftige Gase übrigens verursacht für die Menschen und Vergiftungsgefahren mit sich bringt, aber eben die Busse dann auch futsch sind, die fast 1 Million kosten. Wie kann man denn das unter dem Stichwort saubere Mobilität handeln und sagen, das müssen wir nicht nur weitermachen, sondern weiter ausbauen?
Tja, weil man sich einmal festgelegt hat und da werden auch Fehler weiter tradiert. Das ist ganz normal, auch wenn es mittlerweile komplett wissenschaftlich widerlegt ist, dass die Elektromobilität sauberer ist als die Verbrennungsmobilität. Hier spielen handfeste ökonomische Zusammenhänge eine Rolle. Denn würde man die Motorisierung wieder aufbauen, die Verbrennungsmotorisierung, wo wir einen hohen Fortschritt haben, dann würden die Chinesen gar nicht mehr mithalten können. Und von dort geht schließlich die Weltmacht aus, die neue.
Ja, wir werden alle anderen Themen, die für heute noch geplant werden, wir haben uns total irgendwie verplaudert heute, Andreas, die werden wir am Freitag dann mitbringen und noch einige aktuelle. Heute gibt es wieder das Abendgebet und ja, wir wünschen euch allen ein ruhiges Gemüt, eine schöne Zeit in der Natur und befasst euch mit der Familie, singt, tanzt, spielt.
Und wir plaudern jetzt weiter bei einem Kaffee. Alles Liebe!